Lass uns gemeinsam Lukas 22, Vers 33 aufschlagen. Und ich lese den Predigttext und erstmal die Verse 33 bis 43. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Das Volk stand da und sah zu. Es spotteten aber auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden? Rette dich selbst! Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der Text ist uns bekannt. Wir lesen ihn eigentlich immer zu Karfreitag und er nimmt uns mit in dieses Kreuzigungsgeschehen. Und Lukas muss ja nicht ins Detail gehen. Seine Leser, die wussten von diesem Horror der Kreuzigung. Sie wussten davon, wie das Kreuz von den Römern designt war, das Opfer maximal zu quälen und zu erniedrigen. Sie hatten vor Augen, wie dieses Opfer ausgepeitscht, geschlagen worden war, mit Händen und Füßen ans Kreuz genagelt worden war und es gezwungen war, um jeden Atemzug zu kämpfen, indem es sich auf den Fußnagel stemmt. Sie wussten und hatten es miterlebt, dass jede Minute dieser Kampf war zwischen unfassbarem Schmerz und dieser Erstickungsangst. Die Kreuzigung war so schrecklich, dass Römer ihr nicht ausgeliefert werden durften. Es war ein Tod für die Entbehrlichen, für deren Leben nur noch dazu taugte, dass Rom seine Macht noch einmal mit aller Härte und aller Brutalität zur Schau stellen konnte. Und in diesem Predigttext heute sehen wir Jesus, den Sohn Gottes, selbst dort am Kreuz hängen und er leidet diese Qualen. Er ist geschlagen worden, ist ausgepeitscht worden, angespuckt worden. Die Kleider wurden ihm vom Leib gerissen und er hängt mit diesen durchbohrten Händen und Füßen am Kreuz und quält sich bei jedem Atemzug. Die Leser von Lukas kannten all dieses Grauen, deswegen muss er das nicht beschreiben. Lukas nimmt uns hier rein in den Text und er zeigt uns noch einen anderen Aspekt, den ihn noch mehr erschüttert als all das, was alle schon kannten. Diesen beißenden Spott und die Verachtung der Menge. Wir sehen hier einen Jesus, der leidet und um jeden Atemzug kämpft, während die Peiniger schon seine Habseligkeiten aufteilen. Und dann berichtet uns Lukas von diesem Sturzbach des Hohns, der sich über Jesus ergießt. Die Obersten des Volkes Israel verspotten ihn, die heidnischen Soldaten amüsieren sich über sein Leid und selbst einer dieser hingerichteten Schwerverbrecher findet in dieser Situation mit diesem Jesus noch einmal die Möglichkeit, über ihn zu spotten, um seine eigene Situation zu entfliehen und noch einmal mit der Menge zusammen zu sein. Ich bin überzeugt, dass Lukas uns das ganz bewusst so in dieser Kaskade zeigt, um uns zu zeigen, dass Jesus am Kreuz in dem Moment keinen Cent Mitleid bekommt. Wenn du jenen Menschen beschreiben wollen würdest, der vollkommen verlassen, verachtet ist, dann hast du ihn hier am Kreuz. Und immer wieder klingt es in diesem höhnischen Spotten an: Rette dich doch selbst, wenn du der bist, was du sagst. Rette dich doch selbst, Jesus. Das ist die Situation, in die Lukas uns reinnimmt. Und in solchen Situationen offenbaren wir alle unseren wahren Charakter. Dieser ganze Druck lastet auf dem Herrn. Und was zeigt sich in ihm? Lukas will, dass wir das sehen. In all dem erstrahlt die Retterliebe von Jesus. Denn wie reagiert Jesus? Lukas 23, Vers 34 lesen wir: Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Inmitten all dem Leid, inmitten all dem Spott, der Häme, der Feindschaft und der Einsamkeit ist das die erste Reaktion, die Jesus anbietet. Vergebung. Das ist unfassbare Liebe. Das ist eine Liebe, mit der wir mit unseren Worten schon an die Grenzen stößen, das auszudrücken. Das ist, uns fehlt da irgendwie das Superlativ dafür. Das, was wir als Liebe bezeichnen, ist so verwaschen, Das, was wir an Liebe an Menschen bewundern, ist schon so besudelt, dass wir dafür kaum noch Worte finden, was wir hier sehen. Aber ich wünsche mir, dass wir das ein bisschen wahrnehmen, dass wir da Jesus mal kennenlernen von dieser Seite, dass er ein Gott ist, der rettet und einer überdimensionalen Liebe liebt und der dieses eine Wort für seine Peiniger hat. Jesus, Vater, vergib ihnen. Und lass uns nicht vergessen, wer hier am Kreuz hängt. Das ist der unsichtbare Gott, der sichtbar geworden ist für uns. Es ist der Jesus, der sagen konnte, ich und der Vater sind eins. Es ist der Jesus, der sagen konnte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und damit will ich Folgendes sagen, was wir hier in diesen Versen sehen, entspricht eins zu eins dem Wesen Gottes. Wenn wir über Gott nachdenken, dann verstehen wir ihn am besten, indem wir Christus anschauen. Gott ist unfassbare Liebe. Und diese unfassbare Liebe, das sehen wir hier, die sucht nach Wegen der Versöhnung. Selbst mit den eigenen Peinigern, selbst mit völlig verdorbenen Sündern, ja gerade dieser eigenen Sünde zum Trotz. Das ist das, worum es ging, Jesus, von Anfang an, als er Mensch wurde. Gott wurde Mensch, um Sünder zu retten. Jesus ging ans Kreuz, um seiner heiligen Gerechtigkeit, um der Liebe willen zu seinen Feinden Genüge zu tun. Das heißt, unser Sündenproblem zwischen uns und dem Vater, zwischen uns und Gott, an sich selbst und seinem eigenen Leib zu lösen. Wenn wir über den Text nachdenken, dann beleuchtet das diese ganze Absurdität des Spottes, der sich über Jesus ergoss. Es ging Jesus nicht darum, sich selbst zu retten. Alle sagen, sie rette dich doch selbst. Aber es ging Jesus nie darum, um sich selbst zu retten oder seine eigene Position darin zu beweisen, dass er seine Widersacher vernichtete. Natürlich könnte Gott alle verdammen, bestrafen, vernichten. Er hat ja jedes Macht und alles Recht dazu. Aber dieser Gott, den wir haben, der ist unfassbare Liebe. Und das ist etwas, was uns Hoffnung geben kann. Dieses Herz der Liebe ruft, Vater, vergib. Du darfst neue Hoffnung fassen, weil Gott in Christus liebend gern vergibt. Ich weiß nicht, wie ihr in den Gottesdienst gekommen seid. Ich weiß nicht, ob ihr das erste Mal überhaupt hier seid. Ich weiß nicht, ob der Gedanke an einen Gott dich eigentlich erschreckt. Ich weiß nicht, ob es dich dazu bringt, vor Gott dich zu verstecken, vor Gott zu fliehen, weil du deine eigene Sünde siehst und in dir spürst, dass das nicht in Ordnung ist, weil du deine eigene Fehlerhaftigkeit siehst, weil du in deinem Herzen diese Dunkelheit erblickst und vor dem Licht zurückschreckst. Aber halte mal inne und denk mal drüber nach, wer dieser Jesus ist, wer dieser Gott ist, der dir hier begegnen will. Es ist der Gott, der auf der einen Seite Licht ist, der unsere Dunkelheit offenbart. Aber er ist immer der Gott, der lieber stirbt, als deinen Zorn an seinen Geschöpfen zu vollstrecken. Vielleicht kämpfst du mit Sünde, mit der Last der Sünde in deinem Leben und fragst dich, wie kann so eine große Sünde je vergeben werden? Wie kann das Trümmerfeld meines Lebens je ganz werden? Wie kann all das je bezahlt werden, dann darfst du hier Heilung finden. Unter all dem Druck offenbart Jesus das, was er im Innersten ist. Und er ist grenzenlose Liebe, gekommen, um Menschen zu retten, um der Arzt derer zu sein, die krank sind, nicht für die Gesunden ist er gekommen. Er ist gekommen, damit du hier Heilung finden kannst, in diesem Gott. Es gibt mehr als nur diesen Berg meiner Schuld. Es gibt diesen mächtigen Retter, der am Kreuz alles bezahlt hat. Und wenn wir über Gott nachdenken, dann sehen wir, seine Vergebung ist grenzenlos. Was hätte man noch tun können? Welche Sünde hätte ein Mensch tun können, die schlimmer gewesen wäre, als Gott selbst ans Kreuz zu nageln, Gott selbst herauszufordern, Gott selbst zu schlagen, Gott selbst zu verspotten? Seine Vergebung ist grenzenlos. Seine Großzügigkeit ist unermüdlich. Seine Geduld ist unerschöpflich. Seine Barmherzigkeit, die wir hier sehen, ist unermesslich. Diese Freundlichkeit, die wir hier sehen, ist unendlich. Und die Hoffnung, die er gibt für Menschen, die zu diesem Gott kommen, dem Gott der Liebe kommen, die hat keinen Schatten, weil die Liebe ist unendlich. Wir müssen uns vor ihm nicht verstecken, wir müssen ihm nichts vorgaukeln, was wir nicht sind. Wir müssen nicht in dem finsteren Loch verschwinden, denn Gott vergibt uns in Christus liebend gern. Und das sehen wir hier, weil Jesus uns das vorliest, lebt. Und diese Liebe ist über die Jahrtausende nicht schwächer geworden. Deswegen komm immer wieder zu ihm. Wenn du müde werden willst, wenn du ungeduldig mit dir selbst wirst, wenn du resignieren willst, es gibt diesen einen Ort, auf den du deine Hoffnung setzen kannst, wo du wieder aufatmen kannst, weil Gott dich nicht fallen lässt. Und dann mit dieser Hoffnung, die du hast, nimm den Kampf wieder neu auf. Aber ich habe noch einen zweiten Punkt, den ich hier uns zeigen möchte, ist, es kommt noch besser in dem Text. Denn in den folgenden Versen, da friert der Evangelist die Ereignisse plötzlich ein. All diese Schmerzen, all dieses Treiben, all das Hetzen, all das Schreien, das dreht plötzlich in den Hintergrund. Weil Lukas will uns noch was anderes zeigen. Er will uns nämlich zeigen, wie Jesu Retterherz um jeden Einzelnen kämpft. Lukas 23, 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der antwortete der andere aber und tadelte ihn und sprach: Fürchtest du auch du Gott nicht, da doch du im gleichen Gericht bist? Wir aber gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In einem guten Film, da würde jetzt plötzlich der Hintergrund ausblurren. Da würde die ganzen Geräusche nur noch gedämpft klingen von dem, was um Jesus rum passiert. Aus einer Art Panoramabild würde jetzt völlig gezoomt auf Jesus und diesen zweiten Mann. Ähnlich funktioniert das, was Lukas hier macht. Er fokussiert all unser Interesse jetzt auf dieses eine Geschehen am Kreuz. Vorhin waren da noch eine Menge von Personen. Jetzt sind nur noch zwei von Bedeutung. Und wir begegnen diesem Phänomen immer wieder im Lukas-Evangelium. Jesus ist umgeben von Massen, aber er sucht den Einzelnen. Zachäus ist ein anderes Beispiel, wo das sichtbar wird. An Jesus wird gezogen und gedrängt, aber Jesus sieht diesen Zachäus auf dem Maulbeerbaum sitzen. Der Gott, der uns hier begegnet, Jesus, der uns hier begegnet, der ist nicht daran interessiert, der Superstar der Massen zu werden. Dem geht es nicht um Followerzahlen oder Einschaltquoten. Er will dem Einzelnen begegnen, helfen und retten. Und dabei ist es diesem Jesus völlig unwichtig, ob er mit einem frommen, reichen Mann redet, einem verhassten Zöllner oder einem Schwerverbrecher. Denn dieser Herr kämpft um jeden Einzelnen. Und das sehen wir auch, als der Räuber hier sein Schweigen bricht. Wenn wir über ihn mal nachdenken, dann sagen wir wissen wirklich wenig von ihm. Lukas war ja ein findiger Mann, ein Arzt. Man merkt es in seiner ganzen Art und Weise, wie er schreibt. Er kennt sämtliche Titel der Könige. Er findet Namen raus, die andere nicht rausgefunden haben. Aber diesen Namen kann er nicht mehr rausfinden. Niemand weiß, wie dieser Mann heißt. Kurze Zeit später wird er in einem der Massengräber verscharrt und von den Menschen vergessen. Was wir von ihm wissen, ist wenig schmeichelhaft. Er war wegen eines Verbrechens am Kreuz und er sagt in seinen eigenen Worten: Wir empfangen, was unsere Taten wert waren. Es war ein Mann, der von den Leuten um sich herum nur noch im besten Fall Gleichgültigkeit zu erwarten hatte. Im schlimmsten Fall Häme, zusätzliche Schmerzen und noch tiefere Schande. Nur von einem nicht. Und das ist dieser eine Gott, für den selbst das elendste und verzockteste Menschenleben wertvoll ist und der ihm nachgeht. Der um jede Menschenseele wirkt, unserem Herrn. Er, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, ohne sich um das Ansehen der Person zu kümmern. Mitten in seinen eigenen Schmerzen, mitten in seiner eigenen Schande und Schmach widmet sich der Herr diesem einen Menschen. Und als dieser zweite Räuber sein Schweigen bricht, da muss in seinem Herzen so sehr viel gearbeitet haben. Er sagt, fürchtest du auch Gott nicht, da du doch im gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ich frage mich, was bringt einen Kriminellen dazu, so zu reden? Was bringt ihm dazu, plötzlich so mit Gottesfurcht erfüllt zu sein und seine eigene Schuld einzugestehen? Irgendwas Dramatisches muss in diesem Mann abgegangen sein. Vielleicht brachte ihn der Spott der Menschen zum Nachdenken. Als die Feinde von Jesus spotteten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten, begann er vielleicht darüber nachzudenken, dass über diesen Mann Wunder erzählt wurden, die man nur tun kann, wenn Gott mit ihm ist. Wer kann Wunder tun, wenn Gott nicht mit ihm ist? Als die Feinde von Jesus riefen, das soll der Christus, der auserwählte Retter Gottes sein, da hat er vielleicht begonnen, über Jesus nachzudenken, wer er selber ist. Und er sah diesen Herrn am Kreuz und er sah, wie er Vergebung anbat, die ihn schlugen. Er begegnet dieser außergewöhnlichen Heiligkeit, diesem Frieden im Leid und dieser Liebe, die nur Jesus auf dieser Welt je vorgelebt hat. Und dieser schuldige Mensch wird hier in dem Moment zum einsichtigen Menschen. Und ihm dämmerte, er ist schuldig vor Gott. Er versteht, Jesus ist absolut unschuldig. Und das verändert was in ihm. Er versteht, dass der Mann in der Mitte, der verheißene Messias, der auserwählte Retter Gottes sein muss. Und wenn das so ist, dann kann nicht mal der Tod ihn aufhalten. Und er kommt zu dem einen Schluss, wenn irgendein Mensch auf dieser Erde ihm noch annehmen würde, dann dieser Retter. Und er wendet sich an den einzigen Ort, wo er noch Rettung haben kann. Und er spricht zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und er wird so zum ersten Gläubigen von Golgatha. Für Jesus zählt dieser Glaube an seine Rettungstaten mehr als ein ganzes verzocktes Leben. Was für eine Begebenheit. Da ergreift einer des Lebens, obwohl er das Leben, das ewige Leben, obwohl er nur noch Momente zu leben hat. Und ich glaube, wir können viel von dieser Begebenheit lernen. Aber ich will die Aufmerksamkeit heute auf einen einzigen Aspekt lenken. Nämlich den ich vorhin auch schon in der Einleitung angesprochen habe. Stellt euch vor, ihr wärt die Ehefrau, der Vater, die Mutter, der Schwager, das Kind dieses Räubers. Wann hättet ihr aufgegeben, daran zu glauben, dass Gott an diesem Menschen noch ein Wunder tun kann? Wann hättet ihr aufgegeben zu glauben, dass dieser Mann noch von dem Herrn in den Himmel gerufen wird? Als er das erste Mal seinen Unglauben bezeugt hat, als er ausgezogen ist und nichts mehr mit euch zu tun haben wollte oder dem Glauben, als er die Gemeinde verlassen hat und sämtliche Bemühungen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, abgeblockt hat, als er sich den Räubern angeschlossen hat, als er am Kreuz hängt und nur noch Minuten zu leben hat. Diese Begebenheit zeigt uns, wie groß unsere Hoffnung sein darf, auch als Angehörige von ungläubigen Menschen. Denn Jesus gibt keinen Menschen leichtfertig auf. Sein Retterherz kämpft um jeden einzelnen Menschen. 1. Timotheus 2, da lesen wir, zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von den Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Seht ihr, was hier steht? Jedes Ringen im Gebet um Mitmenschen gefällt Gott, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und auch hier sehen wir das an unserem exemplarischen, unserem Herrn Jesus. Wir mögen verzweifeln, wir mögen müde werden, wir mögen aufgeben, aber er gibt nicht auf und er hat wunderbare Wege zu den Herzen der Menschen. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, hat Gott das alles so zusammengestellt, dass Jesus genau zu diesem Zeitpunkt am Kreuz hängt, mit diesem Mann, weil er diesen einen Mann noch retten will? Er ist allmächtig. Er kann alle Dinge tun. Er hat die Zeit in der Hand.
Und es sprengt meine Vorstellungskraft. Ich meine, Jesus erwirkt in dem Moment das Heil für die ganze Welt. Was kümmert ihn da dieser eine verzockte Mann? Genauso viel, dass er in dieser Zeit die Zeit dafür findet. Und genau das dürfen wir auch für uns sehen. Wir dürfen wissen, dass jeder, das Jesu Retterherz immer noch genauso um jeden einzelnen Menschen kämpft. Auch um deine Angehörigen, auch um deine Arbeitskollegen. Auch mehr, als du fähig bist. Und in dieser großen Liebe, da darf unsere Sorge ruhen. Philipper 4 lesen wir, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Wir dürfen Hoffnung haben. Wir müssen uns nicht sorgen. Das ist das gewaltige Vorrecht unseres Lebens, weil wir die Liebe Jesu kennen, weil wir die Liebe Gottes kennen und weil wir wissen, dass Gott nicht aufgibt. Ja, wir wissen nicht, was morgen ist, aber wir kennen sein Herz und das kann uns so große, große Hoffnung geben. Wir wissen nicht, wie sich alle Menschen entscheiden werden, aber wir wissen, dass Jesus dranbleiben wird. Also fasse Hoffnung, bete und ringe im Gebet und gib nicht auf. Und den dritten Punkt, den hatte ich auch schon angesprochen für heute Morgen, der ist mir ein ganz besonders großer Trost geworden. Wir finden diese Hoffnung im letzten Vers unseres Textes. Der Räuber am Kreuz hat nur noch einen Wunsch gehabt. Vergiss mich nicht, wenn du in dein Reich kommst. Aber Jesus übertrifft in seiner Antwort seine kühnsten Vorstellungen. Er spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus allein hat echte Hoffnung für Sterbende. Jesus allein hat Worte des ewigen Lebens im Angesicht des Todes. Für Kinder Gottes hat der Tod nicht das letzte Wort. Was für eine Hoffnung und Trost ist das für uns. Als ich die Predigt geschrieben habe im März, da ist 2,5 Wochen vorher meine Großmutter heimgegangen. Wir hatten eine sehr besondere Beziehung. Ich habe bei ihr quasi während dem Studium gewohnt. Wir hatten eine richtig tiefe Freundschaft. Es war erstaunlich zu bemerken, wie meine Arbeitskollegen damit umgegangen sind. Ich meine, was hat ein Atheist schon zu so einem Thema zu sagen? Ich habe einen Kollegen, den ich sehr schätze, der sich auch so schweren Situationen nicht aus dem Weg geht. Und der kam dann mal zu mir und sagte mir so, ich erinnere mich so, in solchen Situationen wünscht man sich, nach dem Tod sei nicht alles aus. Ich fand das erschreckend. Mit so einem bloßen Wunsch könnte ich nicht leben. Was ist das für eine Hoffnung, wenn ich es mir bloß wünschen kann? Aber unser Herr lässt seine Jünger nicht im Ungewissen. Er spricht zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie viel Hoffnung steckt in diesen Versen? Und diese Hoffnung ist nicht ein Vertrösten auf eine ferne Zukunft. Jesus sagt hier, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn Gläubige auf dieser Erde die Augen schließen, machen sie den Armen Jesu wieder auf. Das ist, was sie erfahren, wenn sie ihren letzten Atemzug tun. Und was sagt Jesus hier? Du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist ein Wort von tiefer Bedeutung für die Juden der damaligen Zeit. Es erinnert an diesen Garten Eden, an dem Gott und Adam einst in Harmonie und Freundschaft und tiefer Beziehung gelebt hatten. Diesen Garten, den Adam nach der Sündenfall verlassen musste. Und diese Sehnsucht, die wir Menschen seitdem in uns tragen, auch wenn wir sie oftmals nicht wirklich artikulieren können. Es erinnert uns Christen an die Worte von Paulus, wo er sagt, dass er war im dritten Himmel und hat dort unaussprechliche Worte gehört, die ein Mensch nicht sagen darf. An den Ort, an dem die Bibel in anderer Stelle sagt, dass er so herrlich sein wird, dass Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Oder an den Ort, wo Paulus im Philipperbrief sagt, dass es weit besser wäre, dort zu sein schon heute, als weiter auf dieser gefallenen Welt zu bleiben. Es ist der Ort, wo wir Gläubige auf die Auferstehung unseres Leibes warten, um das volle Maß der Erlösung zu erfahren. Aber mehr noch als das ist es das Wort, der Ort, den Jesus hier so schön mit den Worten mit mir umschreibt. Es ist der Ort, wo wir den Erlöser sehen dürfen. Und stellt euch das mal vor, wenn ein einziger Blick auf diesen sterbenden Herrn, unsere Schönheit, die da zu Tage tritt, schon reicht, um uns den Atem zu rauben. Wie wird es sein, wenn wir ihn sehen? Was für eine Hoffnung haben wir? Ja, jeder Abschied ist schmerzhaft. Aber wir müssen nicht ohne Hoffnung weinen, wenn wir Jesus haben. Wir sind nicht wie die, die Gott nicht haben und ohne Hoffnung sind. Was für eine Hoffnung ist es, wenn wir am Grab stehen können und bis bald sagen dürfen? Was für eine Hoffnung, die Gott uns gegeben hat. Für einen Christen ist jeder Abschied nur ein Grund mehr, sich auf den Himmel zu freuen. Auf ein Wiedersehen. Weil Gott treu ist. Weil er liebt, ohne Maßen, und weil er zu seinem Wort steht, selbst wenn wir auf der Erde nicht sehen, was er vorhat. Oder nicht verstehen können, was seine Wege sind. Denn unser Herr ist Rettung. Aus unserem alten Leben heraus, durch dieses Leben hindurch und über den Tod hinaus. Und ich hoffe, dass wir das heute gesehen haben, wenn wir oftmals darüber nachdenken, wir sind in Situationen, in denen wir nicht weiter wissen, die uns schwer werden, wo wir den Ende des Staus nicht sehen, wo wir mit uns selbst kämpfen, wo wir mit Situationen kämpfen, wo wir hoffen, dass Menschen durchdringen zum Glauben, wo wir an offenen Gräbern stehen. Dass wir eine Hoffnung haben, die mehr ist als ein Hoffnungsschimmer. Dass wir einen Trost haben, der uns neue Hoffnung geben kann. Weil die Liebe Gottes unglaublich ist. Weil Gott um jeden einzelnen Menschen kämpft. Und weil für Kinder Gottes auch der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir haben etwas, was die Welt nicht kennt. Echte, unerschütterliche und unbestechliche Hoffnung. Wir dürfen das anschauen. Wir dürfen Gott kennenlernen, wenn wir in seinem Wort lesen. Wenn wir über ihn nachdenken. Wir dürfen sehen, wenn wir Jesus sehen, dürfen wir sehen, wie dieser Gott mit uns umgeht, was seine Gedanken über uns sind und seine Pläne. Und das hält uns auch dann, wenn die Verzweiflung nach uns greift. Oder wenn Ausdauer gefragt ist. Weil wir wissen, dass Gott unfassbare Liebe ist. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist es, der uns reinigt. Er ist es, der uns in Christus liebend gern vergibt und ohne zu zögern vergibt. Der uns als seine Kinder angenommen hat. Und der uns bei jedem Schritt in der Heiligung helfen wird, unverdient und garantiert. Er ist der Gott, dem wir die Sorgen unserer Angehörigen anvertrauen dürfen. Er ist der starke Erlöser, der das Paradies zurückerobert hat und garantiert, dass unsere Leben in den Armen des Ewigen enden werden. Und heute haben wir einen kleinen Blick in dieses Herz von Jesus gezeigt. Und wir haben das Vorrecht, einander einzuladen und immer wieder zu ermutigen, aus dieser Hoffnung zu leben, das nicht aus dem Blick zu verlieren, diese gewaltige, unfassbare Liebe Jesu. Vergiss sie niemals, sie ist deine feste Burg in der Gegenwart und über den Tod hinaus. Amen.